Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen bei der Dienstagsausgabe von Zip FM. In der kommenden halben Stunde werden 4 Beiträge von unterschiedlichen Freien Radios zu hören sein durch die Sendung für Radio Dreieckland aus Freiburg. Seit Sonntagabend wird mal wieder viel über WikiLeaks geredet. Viele tausend Dokumente sind über die Internetplattform WikiLeaks veröffentlicht worden. Es dreht sich insbesondere um Aufzeichnungen von US-Diplomaten. Hier ist zu lesen, was US-Diplomaten von Regierungen anderer Länder denken und was mit diesen besprochen wurde. Für alle Menschen mit Internetzugang sind diese Aufzeichnungen nun einsehbar. WikiLeaks hat sich zur Aufgabe gemacht, die Möglichkeit zu bieten, geheime Dokumente für alle Menschen zugänglich zu machen. Denn geheime Dokumente betreffen häufig insbesondere die Menschen, die diese eigentlich nicht lesen dürfen. Die WikiLeaks-Betreiber wollen die Welt damit ein bisschen besser machen. Doch ob sich irgendetwas in der Welt dadurch ändert? So wirklich wird von der jetzigen Enthüllung niemand überrascht gewesen sein, es sei denn, die Geheimdienste der jeweiligen Länder arbeiten schlecht. Und die Welt wird mit so einer Veröffentlichung sicher nicht wirklich besser. Weder bekommen mehr Menschen zu essen, noch wird Bildung besser organisiert, noch werden Produktionsmittel verteilt. Aber die Offenlegung von geheimen Dokumenten, insbesondere von Dokumenten, die mehr Bürgerinnen und Bürger betreffen als Botschafterdokumente, können sich immerhin mehr Menschen über Dinge informieren. Was möglicherweise durchaus in der Welt etwas ändern kann. Denn Wissen hat bekanntlich mit Macht zu tun. Darum auch in der folgenden halben Stunde einiges an Informationen, um unser Wissen zu vergrößern. Einmal bezüglich Atommüll. Das größte Lager von Atommüll scheint gerade beim Atomkraftwerk in Gundremmingen zu liegen. Wenn noch länger dort in dem Atomkraftwerk Strom produziert wird, passt das dort nicht mehr ins Zwischenlager. Und dann? In der Schweiz ist ja gerade das sogenannte Ausschaffungsabkommen abgestimmt worden. Doch nicht alle in der Schweiz sind davon begeistert. Des Weiteren soll geschaut werden, warum eigentlich auf dem derzeitigen Afrika-Kongress Afrika so genervt auf Europa reagiert. Und am Ende schauen wir nach Russland. Die Protestbewegung dort treibt etwas seltsame Blüten. Kommen wir nun also zu unserem ersten Thema, was sehr direkt Menschen betrifft. Das große Thema Müll von Atomkraftwerken. Die Kollegen von Radio Lora München wurden am Freitag, dem 26.11. aufgeschreckt von einer Pressemitteilung, die Raimund Kamp verschickt hat. Einstiger grüner Landtagsabgeordneter und langjähriger Atomkraftwerkegegner, vor allem aber auch Schwabe und deshalb schon lange mit dem AKW Gundremmingen, was in Schwaben liegt, beschäftigt. Kamm ist Vorstand des Forums gegen das Zwischenlager und für eine verantwortbare Energiepolitik. So heißt seine Öko-Initiative. Kamm schreibt in seiner Erklärung, Gundremmingen sei das größte deutsche Atommülllager.
Eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage, die die Grüne Bundestagsfraktion gemacht hat, zeigt, wie viel verstrahlte Brennelemente im Nasslager des AKW Gundremmingen sind. Das ging zum Stichdatum 31.12.2009. Da waren das über 4.200 verstrahlte Brennelemente in diesen Nasslagern, die auch Lagerbecken oder Abklingbecken genannt werden.
Wie muss man sich das vorstellen, jetzt im Vergleich beispielsweise zu dem, was man dann als Zwischenlager schon erlebt hat? Ich erinnere mich da gerade, wenn ich Nasslager höre, erstmal an die Tropfsteinhöhle in Asse.
Diese Uranbrennelemente, wenn die frisch sind, noch nicht im Reaktor also waren, dann kann ja ein Mensch noch daneben stehen. Das Uran ist ein leichter Alpha-Strahler, wird aber durch die Metallhülle abgeschirmt. Wenn die dann in den Reaktor reinkommen, dort wird das Uran gespalten, dann entsteht eben diese wahnsinnige Radioaktivität. Dann entstehen solche Stoffe wie Cäsium-137, Strontium-90, Plutonium-239 und die Radioaktivität explodiert. Die wird dann über 1 Milliarde Mal so hoch wie im frischen, nicht verstrahlten Zustand. Und das sind die Brennelemente im Reaktor drin. Und dann nach 4, 5, 6 Jahren sind diese Brennelemente verbraucht und man bringt sie ins Nasslager. Das geschieht alles unter Wasser. Im Reaktor sind sie im Wasser und dann wird der Reaktor selber geflutet. Und unter Wasser werden dann die Brennelemente rausgeholt, gar nicht an die Luft gebracht, dürfen sie nicht, wäre viel zu gefährlich, sondern unter Wasser verschoben in das sogenannte Nasslager. Und Gundremming hat ein sehr, sehr großes Nasslager und da können über 4000 Brennelemente aufbewahrt werden und sie bleiben da dann 6, 7, 8, 9 Jahre drin. Dann holt man die raus in sogenannten heißen Zellen und verpackt die in Kastoren. Und diese Kastoren kommen dann in die Zwischenlager, entweder in Gundremming oder Ahaus oder eben Gorleben. Da werden die dann aufbewahrt.
Und dieses Zwischenlager, das ist jetzt schon so gut wie voll, oder wie?
Nein, in dem Zwischenlager, wo die Kastoren abgestellt werden, da sollen bis zum Jahresende jetzt 31 Kastoren abgestellt sein. Für 192 ist es genehmigt. Wenn man aber diese gigantische Menge von Brennelementen, die alle im Lagerbecken darauf warten, umgepackt zu werden in Kastoren, wenn man die einrechnet, dann merkt man, dass nur noch wenige Jahre der Weiterbetrieb so ohne weiteres möglich wäre, zumindest müllmäßig gesehen möglich wäre, und dann wären alle 192 Plätze im Kastorlager voll.
Nun gibt es ja nun trotzdem diesen Müll, er existiert, auch wenn jetzt beispielsweise die Anti-Atom-Bewegung zumindest so weit Erfolg hätte, dass die längere Nutzung der Atomkraftwerke verhindert werden könnte. Selbst dann fällt noch eine Menge Müll an, der irgendwo hin muss. Wenn man davon ausgeht, dass Gorleben tatsächlich aufgrund der doch mittlerweile bekannt gewordenen Mängel als nicht geeignet letztlich für ein Endlager ausfällt, was soll man dann machen? Muss man dann nicht tatsächlich bundesweit nach einem neuen Endlagerplatz suchen? Ist da nicht die Zeit jetzt schon eigentlich viel zu knapp?
Ich muss leider kräftig Ja sagen. Wir Umweltschützer sagen, hört schnellstmöglich mit dem Neuproduzieren dieses Atommülls auf. Und wir können aufhören. Wir haben Alternativen. Und wir Umweltschützer raufen intern, diskutieren intern, wie gehen wir denn mit dem schon vorhandenen Atommüll, der wirklich uns, unsere Kinder, Enkel und unsere ganzen Nachkommen für viele, viele tausenden Generationen bedroht, wie gehen wir damit um? Ich meine, wir müssen in Deutschland den bestgeeigneten Standort für ein unterirdisches Endlager suchen und in einem demokratischen, transparenten und ehrlichen Prozess dann auch ein Endlager in Deutschland verwirklichen und bauen. Man muss sich auch bewusst machen, das dann zu suchen und zu bauen und dann den Atommüll dort unterzubringen, das ist eine Zeit von 30, 40, 50, vielleicht 100 Jahre, die das ohnehin schon erfordert. Also wir überlassen es ohnehin unseren Enkeln und den Kindern unserer Enkel, dass die den von uns produzierten tödlich strahlenden Atommüll unter die Erde bringen. Und auch das muss man dazu sagen, keiner von uns weiß, ob dann die erforderliche Dichtheit für 1 Million Jahre, für diese notwendigen 1 Million Jahre wirklich gegeben ist. Allerdings wollen wir vermeiden, dass jetzt solche Schlaumeier, wenn ich es mal so sagen darf, wie wir sie auch in der Schweiz haben, hergehen und sagen, jetzt haben wir ein Endlager, jetzt können wir neue Atomkraftwerke bauen. Das darf natürlich nicht sein. Davor haben viele bei uns in unseren Reihen zu Recht Angst. Ich sage, wir müssen beides machen. Kämpfen für das schnellstmögliche Abschalten und tatsächlich miteinander ein unterirdisches Endlager in Deutschland für den jetzt schon vorhandenen Atommüll realisieren.
Die Schweiz hat entschieden, Ausländerinnen und Ausländer, die eine Straftat begehen, sollen automatisch das Land verlassen, abgeschoben werden, auf Schweizerdeutsch ausgeschafft werden. So sieht das die Ausschaffungsinitiative vor, welche mit knapp 53% der Stimmen angenommen wurde. Keine Chance hatte der Gegenvorschlag. In keinem einzigen Kanton fand er eine Mehrheit. Zur Urne gingen 52% der Stimmberechtigten in der Schweiz. Und eine Menge von ihnen fühlte sich von dem Abstimmungsresultat nicht vertreten, weshalb es gestern Abend schweizerweit zu Kundgebungen gegen die Abstimmungsinitiative kam. Radio Rabe aus Bern berichtet.
So klang es gestern Abend in der Berner Innenstadt. Dort versammelten sich über 500 Menschen zu einem Protestmarsch gegen die Ausschaffungsinitiative. Anzutreffen waren junge Menschen, Vertreter der älteren Generation, Eltern mit Kinderwagen und Parteien und Nichtregierungsorganisationen. Sie wollten ihren Unmut über den Ausgang der Abstimmung auf die Straße bringen. So zeigt sich die Menschenrechtsorganisation Amnesty Schweiz bestürzt über das Resultat und schreibt von einem schwarzen Tag für die Menschenrechte in der Schweiz. Das Abstimmungskomitee Zweimal Nein spricht von einem Anschlag auf die Schweizer Bundesverfassung. Für die Grünen ist das Ja zur Ausschaffungsinitiative ein Bruch mit dem Rechtsstaat und ein Verstoß gegen die Verfassung. Der Präsident der Schweizer Grünen, Ueli Leuenberger, zum Ausgang der Abstimmung.
Die Volksmeinung wird auch gemacht. Gewisse Medien und die SVP mit ihren 12 Millionen Kampagne beeinflusst natürlich diese Volksmeinung sehr stark. Ich stelle einfach fest, dass die Welsche Schweiz und die städtischen Agglomerationen gegen die beiden Vorlagen gestimmt haben. Das heißt, dass dort, wo sich die Leute gewohnt sind, zusammen zu leben, dort, wo die meisten Ausländer sind, dort, wo man tagtäglich zusammen ist, dass dort die Fremdenfeindlichkeit kleiner ist.
Deshalb lancierten die Grünen zusammen mit 8 Nichtregierungsorganisationen heute Morgen einen Appell. Dieser fordert einen radikalen Perspektivenwechsel.
Wir wollen nicht, dass die Schweizer Politik dauernd von der Agenda der SVP abhängt. Und es gibt in der Migrationspolitik, in der Flüchtlingspolitik, gibt es eine ganze Reihe Dinge zu ändern. Und wir wollen, dass diese Stigmatisierungskampagnen endlich aufhören. Also mehr Rechte für diese Migranten, die hier sind. Wir fordern eine Umkehr und vor allem eine Debatte jetzt in der Schweiz für Rechte für Migranten im Respekt von Grundrechten und nicht dauernd Debatten über die Einschränkung der Rechte der Migranten.
Erreichen wollen das die Grünen und die NGOs wie Terre des Hommes, Solidarité sans Frontières und Gewerkschaften, zum Beispiel durch das Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene. Außerdem gehe es darum, die Bevölkerung richtig zu informieren über die Situation der Migrantinnen und Migranten in der Schweiz, so Ueli Leuenberger.
Wer weiß schon, dass die Leute aus dem Balkan seit 1965 in der Schweiz arbeiten, dass das die Schweizer Unternehmen geholt haben. Die Mehrheit der Schweizer denkt, die kamen alle als Flüchtlinge hierher. Wer weiß, dass Türken für die Metall- und die Textilindustrie seit den 60er Jahren geholt wurden. Wer weiß schon, aus welchen Ländern die Flüchtlinge kommen. Alles Länder, die im Jahresrapport von Amnesty auf der roten Liste stehen. Es geht auch um solche Dinge aufzuzeigen.
Die verschiedenen Organisationen, die hinter dem Appell für einen Perspektivenwechsel in der Schweizer Ausländerpolitik stehen, wollen deshalb Aufklärungskampagnen lancieren. Für die Grünen steht auch der Bundesrat in der Pflicht, die Schweizer Bevölkerung über die Situation der Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz aufzuklären.
Am 29. und 30.11. findet in Libyen der 3. Afrika-EU-Gipfel statt. Staats- und Regierungschefs der Afrikanischen Union und der EU diskutieren die weitere Strategie ihrer Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. Mit am Tisch weitere Länder des Karibik- und Pazifikraumes. Gerade afrikanische Handelsminister haben im Vorfeld des Gipfels massive Kritik an der Haltung der EU geübt. Radio Lora aus München fragte Dietmar Simon von der Koordination Südliches Afrika, COSA, nach den Gründen für den Ärger der Afrikaner.
Hauptgrund für den Ärger sind die schon seit 8 Jahren laufenden Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und insgesamt 77 Staaten aus dem afrikanischen, karibischen und pazifischen Raum, die eben schon so lange mit der EU über die zukünftigen Handelsbeziehungen verhandeln. Und das Problem ist, dass die EU insgesamt eigentlich nicht beweglich genug ist und eigentlich kaum den Forderungen der AKP-Staaten, insbesondere eben den afrikanischen Staaten, nachkommt.
Nun wird dort ja über Freihandelsabkommen, eine Liberalisierung des Handels gesprochen. Da, wenn ich dieses Stichwort höre, frage ich mich immer zunächst mal, wem kommt denn diese Liberalisierung wirklich zugute? Gibt es denn die versprochene Öffnung für beispielsweise gerade auch im Bereich der Agrarprodukte, die entsprechenden Früchte des Landes aus Afrika in Europa wirklich? Oder war das bisher alles nur heiße Luft, was da auf großen Gipfeln verkündet wurde?
Also bezogen auf diese EPAs und die AKP-Staaten ist es durchaus eben schon so, dass die EU da ein großzügiges Angebot für diejenigen Länder gemacht hat, die wirklich als Least Developed Countries, als ärmste Länder geltend gemacht hat. Die dürfen zoll- und quotenfrei in die EU importieren, bis auf bestimmte Ausnahmen, eben Reis und Bananen. Der Punkt ist aber eigentlich die andere Seite herum, dass die EU, die AKP-Staaten und viele afrikanische Länder, da gehören auch dazu bringen möchte, ihre Märkte für die europäischen Agrarprodukte zu öffnen. Und das Hauptproblem dabei ist auf der einen Seite, dass diese Produkte von der EU nach wie vor subventioniert werden. Das heißt, die Leute, die landwirtschaftliche Produkte aus der EU in die afrikanischen Staaten einführen, hier noch Sonderzuzahlungen bekommen, Subventionen und dann eben entsprechend günstiger ihre Waren auf den afrikanischen Märkten verkaufen können, was dazu führt, dass deren lokale Produktionsstruktur kaputt gemacht wird. Und dafür gibt es eine Menge Beispiele, ob das jetzt Hühnchenfleisch ist, ob das Tomaten sind. Das ist eigentlich das Hauptproblem, dass die lokalen Märkte dadurch kaputt gemacht werden.
Was auch auffällig ist, ist, dass die EU-Kommission und der Rat im Vorfeld des Gipfels massiv Druck machen, einen schnellen Verhandlungsabschluss mit diesen Staaten wollen. Warum dieser große Druck?
Offiziell argumentiert die EU immer und sagt, sie haben diesen Zeitdruck, weil sie Verpflichtungen der WTO, der Welthandelsorganisation, gegenüber erfüllen müssen, die vorschreibt, dass Handelsabkommen eben zu einem bestimmten Zeitpunkt auch der WTO gemeldet werden müssen, damit sie offiziell in Kraft treten können. Die AKP-Staaten und auch wir sehen das aber völlig anders. Es gibt diesen Druck in der Form nicht und wir vermuten einfach nur, dass die EU einfach ein Interesse daran hat, ihre handelspolitischen Interessen, heißt also in erster Linie auch für sich neue Absatzmärkte und jetzt auch im Zuge mit der Rohstoffpolitik natürlich auch nochmal wieder verbunden, möglichst schnell da zu einem Abschluss kommen möchte, um für sich eben auch einfach Vorteile herauszuholen.
Welche konkreten Forderungen werden da jetzt in den Verhandlungen besonders kritische Punkte sein?
Die Hauptknackpunkte, die es schon eine ganze Zeit gibt, ist zum Beispiel der Zeitraum der Liberalisierung, der stattfinden soll. Also so, es wird argumentiert, über welchen Zeitraum müssen die Länder, gefordert wird, dass die 80% ihres gesamten Handels liberalisieren, müssen die ihre Zölle für diese Produkte sozusagen oder für bestimmte Produkte abbauen. Ein zweiter Punkt ist Exportsteuern. Ein ganz, ganz wichtiges Instrument für viele Entwicklungsländer, wenn sie ihre Rohstoffe exportieren, mit diesen Steuern, die sie auf diese Exporte erheben wollen und können, zum einen ihren eigenen Haushalt mit zu bedienen, zum anderen eben auch ein Stück weit eine Handlungsmöglichkeit, eine politische damit zu haben, auch eine finanzielle, auch ihren eigenen Industrien gegenüber. Das lehnt die EU zum Beispiel grundsätzlich ab und sagt, Exportsteuern sollen grundsätzlich wegfallen, wollen wir nicht. Anderer Punkt ist zum Beispiel noch, dass es so einen bestimmten Mechanismus gibt, womit Entwicklungsländer ihre Industrien schützen können. Landwirtschaft zum Beispiel, aber auch Kleinindustrien wie zum Beispiel Hühnerfarmen oder sowas dann, dass die sagen, wenn wir mit subventionierten Produkten überschwemmt werden, möchten wir eine Möglichkeit haben, durch die Anhebung von bestimmten Zollsätzen zum Beispiel unseren lokalen Markt schützen zu können.
Sie sprachen von den AKP-Staaten, also insbesondere die afrikanischen Staaten, aber auch Staaten im karibischen Raum und im Pazifik, die nun also mit den Europäern verhandeln. Eine alte Kriegsdevise heißt Divide et Impera, teile und herrsche. Die EU könnte natürlich versuchen, diese Phalanx auseinanderzukriegen, Uneinigkeit zwischen den bisherigen Partnern auf der anderen Seite des Tisches zu säen. Ist so ein Versuch erkennbar oder sind die sich bisher einig in dem, was sie wollen?
Also ich würde mal sagen, das ist eigentlich schon seit Beginn der Verhandlungen praktiziert worden, angefangen schon damit, wie diese 77 Länder in Verhandlungsgruppen und Regionen eingeteilt worden sind, was zum Teil recht willkürlich geschehen ist und was ja auch schon von Anfang an die Kritik war, sozusagen bestehende regionale Handelskonfigurationen, wie zum Beispiel die Entwicklungsgemeinschaft im südlichen Afrika, zerteilt wird, die eine Tradition von 20, 25 Jahren hat, auf einmal in zwei Verhandlungsgruppen. Also dieser Ansatz, Teile und Herrsche, den gibt's eigentlich schon von Beginn an und der ist nicht wirklich neu. Und das beinhaltet eben auch, dass Länder, wie es Ende 2007 auch gewesen ist, einfach auch von der EU unter Druck gesetzt werden, damit sie die Abkommen in der Form, wie sie auch ganz gerne haben möchten, unterzeichnen.
Mit anderen Worten, es ist eigentlich eine erfolgreiche Erpressung schon abzusehen und es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie einknicken?
Ich würde es eher andersrum sehen, dass der Versuch, diesen Druck aufzubauen und zu halten, schon über einen sehr langen Zeitraum praktiziert wird, dass jetzt auch weiterhin praktiziert wird. Aber was wir einfach über die Jahre sehen, ist, dass sich insbesondere eben die Afrikanische Union und die afrikanischen Staaten, aber auch die AKP-Minister insgesamt stärker dafür einsetzen, dass die Abkommen wirklich in ihrem Sinne entwicklungsfreundlich geschlossen werden.
Und zum Abschluss der Sendung ein Bericht über die Protestbewegung und über rechte Aufmärsche in Russland. Der 4.11. ist schon eine Weile her, doch wir nehmen diesen Tag zum Anlass, mal einen Blick auf die russische Protestbewegung zu werfen. Radio Blau aus Leipzig.
Als sich am 4. November keine 100 Menschen vor der Wissenschaftlichen Bibliothek in Murmansk versammelten, ging dem Ganzen eine kleine Juristerei voraus. Der russische Marsch, Russki Marsch, wie sich die rechte Bewegung selbst nennt, wollte durch Murmansk demonstrieren. Das Regionalgericht verbot den Aufmarsch aber. Am Vortag dann wurde die eingelegte Berufung positiv votiert, wenn auch mit Auflagen beschieden. Der russische Marsch wurde zum Meeting, also zur Kundgebung, vor besagter Wissenschaftlicher Bibliothek. Gegen 14 Uhr dann versammelten sich unter den alten Romanow-Zarenfarben Transparenten verschiedener Kameradschaften, wenn man dieses Wort anwenden will, eben um die 100 Menschen und sprachen vor allem von der überlegenen slawischen Rasse. Der russische Marsch ist aber bei Weitem keine regionale Angelegenheit. In ganz Russland fanden Aktionen statt und auch in der Ukraine. In Moskau wurden laut Ministeriumsangaben bis zu 15.000 Menschen gezählt. Hier mit federführend eine Organisation, die sich gegen illegale Immigration stellt. Und das mit allen Mitteln, auf allen Ebenen. Die illegalen Immigranten, zumeist aus den Kaukasusstaaten, werden auch mit körperlicher Härte daran erinnert, wofür sie gehalten werden. Die Führung dieser Organisation nennt sich selber Nationalrat und hat Verbündete wie die Nationale Patriotische Front. Der russische Marsch ist heute schon Ritual für Nazis in Russland. Dabei folgen dem breiten Aufruf durchaus auch vermeintliche Bürger der Mitte, die dann mit Hitlergruß abgelichtet werden, inklusive ihrer fünfjährigen Kinder. Warum am 4. November? Der 4.11. ist der Tag der Einheit des Volkes in Russland, ein Feiertag, den es erst seit 2005 gibt. An diesem Tag vor hunderten Jahren wurde Russland von der Besetzung Polen-Litauens befreit und sollte nicht zuletzt den 7. November als Jahrestag der Oktoberrevolution abschaffen.
Я пойду на русский марш, потому что я не могу спокойно смотреть на униженное положение русских в нашей стране. Русофобия стала почти что официальной политикой нашей власти. Антинациональные элементы в правительстве все более и более потворствуют распространению иго инородцев из стран Закавказья и Средней Азии в нашей стране.
Eine eigentlich ganz andere Bewegung versammelt sich unter dem Stichwort Strategie 31. Immer wenn ein Monat 31 Tage hat, sollen in ganz Russland Protestdemonstrationen stattfinden, da Artikel 31 der russischen Verfassung die Versammlungsfreiheit und das Demonstrationsrecht beschreibt. Im Juli 2009 sollte auf dem Triumphplatz in Moskau eine erste Kundgebung stattfinden, die freilich nicht genehmigt wurde. De facto wurde in Moskau noch nie eine Aktion der Strategie 31 genehmigt, da immer andere Anmeldungen vorher da waren. Sei es Straßenfest oder Messeausstellung, so enden die Kundgebungen zumeist blutig und unter mit massiver Polizeigewalt. Das Phänomen Strategie 31 weitete sich aber schnell auf andere Städte in Russland aus und auch in anderen europäischen Ländern finden Solidarisierungsaktionen am 31. eines Monats statt. In Russland mit dabei sind zumeist Menschenrechtsgruppen, wie zum Beispiel Memorial.
Им не удастся запретить нам выходить, потому что мы свободные люди, потому что Россия будет свободной!
Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной!
Doch wer hat Strategie 31 begonnen? In Russland eine äußerst populäre wie widersprüchliche Person. Eduard Limonow, ein, wie man aus einer großen Tageszeitung des Springer Verlags erfährt, Schriftsteller und Dichter und Oppositionspolitiker. Doch widersprüchlich? Eduard Limonow gründete vor über 15 Jahren eine Partei, die NBP, die National-Bolschewistische Partei. Der Name ist Programm. Hammer und Sichel als Logo, aber auf weißem Kreis, der von der Farbe Rot eingegrenzt wird. Eine Querfrontbewegung? Mitnichten. Der Nationalbolschewismus soll eine eigene Ideologie, eine eigene Bewegung darstellen. Die Überlegenheit der slawischen Rasse, ein großrussischer Staat in Kontinentaleuropa und Asien soll es sein. Und die NBP funktioniert. Sie funktioniert im medialen Sinne. Limonow schafft es, vor allem junge Menschen um sich zu scharen, die dann zu spektakulären Aktionen bereit sind, die wiederum das russische Fernsehen gerne sendet. Auf den Webseiten findet man wiederum neben der besagten Stilisierung von Kommunismus und Nationalsozialismus auch leicht bekleidete, auch nackte junge Frauen, die in Schwarz-Weiß-Ästhetisierung für die Bewegung posieren. Und auch das funktioniert. 2005 war die NBP so allgegenwärtig, dass sie wegen Verfassungsfeindlichkeit verboten wurde. Limonow musste selber für mehrere Jahre ins Gefängnis. Der Popularität hat das keinen Abbruch. Auch im Untergrund setzte die NBP im weitesten Sinne ihre Aktionen fort. Reine Provokation oder ernsthaftes politisches Kalkül? Schließlich schrieb Limonow nicht nur Gedichte oder Bücher, auch in politischen Zeitschriften publizierte er und wechselte dort die politischen Seiten, wie es eben passte. Und wohl mehr als Provokation war auch die Teilnahme an den Märschen der Unzufriedenen. Diese wiederum haben nichts mit den anfangs erwähnten russischen Märschen zu tun. Zur Zeit der letzten Präsidentenwahlen gingen mehrere tausend Menschen in verschiedenen russischen Städten auf die Straße, um für Demokratie und Menschenrechte zu demonstrieren. In Westeuropa vor allem bekannt da einer der prominentesten Personen dieser Bewegung Kasparow, der russische Schachgroßmeister war. Die verschiedenen Organisationen, die den Marsch der Unzufriedenen organisierten, schlossen sich unter dem Label »Das andere Russland, Drugaja Russia« zusammen. Von manchen allerdings wurde das andere Russland für seine Offenheit oder Beliebigkeit kritisiert, wiederum verstärkt aus Westeuropa. Denn einer der Bündnispartner dieser Organisation war Limonow und seine nationalbolschewistische Partei. Kann man mit dieser zusammenarbeiten, wenn es um Demokratie und Menschenrechte geht? Das Bündnis hatte aber so oder so keine lange Halbwertszeit. Nach den Präsidentenwahlen, aus denen zuletzt Medvedev als Sieger hervorging, versank das andere Russland in der faktischen Bedeutungslosigkeit und auch Kasparow zog sich zurück. Seit dem Juli 2010 gibt es das andere Russland, Drugaja Russia, wieder. Diesmal als Partei und nicht als Bündnis. Eine Partei, deren Website wieder mal in den Romanow-Farben daherkommt und als Kontaktadresse je nach Region die der nationalbolschewistischen Partei angibt. Das andere Russland ist also nun zur neuen Partei der verbotenen NBP geworden, scheint es. Und diese machen nun fleißig Werbung. Zum Beispiel auch auf eher kruden Veranstaltungen der kommunistischen Partei, wenn diese der Oktoberrevolution gedenkt. Doch schließlich muss man bedenken, dass das Links-Rechts-Schema in Russland so natürlich nicht funktioniert. So würde die KPRF, also die Kommunisten in Russland, klar als konservativ bezeichnet werden, denn dafür stünde der Sowjetsozialismus und das Label linksnationalistisch ist wiederum keine Querfront-Terminologie. Eine der offiziellen und erfolgreichsten Oppositionsparteien, die LDPR, die Liberaldemokraten, die freilich dennoch gerne mit Putin und mit Medvedev mitstimmt, trägt eben das Wort liberal im Namen und bedient sich doch nur populistischer, ausländerfeindlicher Politik. Genauer muss man sagen, bedient sie sich und vor allem ihr Vorsitzender Schirinowski allem, was man habhaft werden kann, um zu provozieren. So unattraktiv Parteien und Parteipolitik, nicht zuletzt durch die jahrzehntelange allgegenwärtige KPDSU und sowohl Jelzins als auch Putins überparteilichen Vaterfiguren in Russland sind, darunter in dem, was man vielleicht außerparlamentarische Opposition nennen würde, brodelt es gewaltig. Bündnispartner sind gerne gesehen, solange sie mitmachen und Leute bringen. Der Inhalt kommt, wenn, dann doch an letzter Stelle. Dennoch, Limonow zumindest scheint sich etwas ins Abseits gestellt zu haben oder wollen. Bei einer der letzten Strategie 31 Kundgebungen wollte er eine eigene in Moskau abhalten, ohne andere Gruppen. Die Polizei zwang ihn aber, bei der einen großen mitzumachen. Aber ob es das war?
Und das war es auch schon wieder von der halben Stunde ZipFM. Wer mehr von oder über ZipFM erfahren will, schaue im Internet unter www.zip-fm.net. Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.